Hören Sie nur, ich steige kaum aus dem Wagen, so werden die Hengste scheu, stampfen und schlagen aus, dass mir, ich bitte Sie, der Gassenkot über und über an die Beinkleider spritzt. Was anzufangen? Setzen Sie sich um Gottes Willen in meine Lage, Baron. Da stand ich, spät war es, eine Tagreise ist es, und in dem Aufzug vor seine Durchleucht, Gott, der Gerechte, was fällt mir bei? Ich fingiere eine Ohnmacht. Man bringt mich über Hals und Kopf in die Kutsche. Ich in voller Karriere nach Haus wechsle die Kleider, fahre zurück. Was sagen Sie? Und bin doch der Erste in der Antichamber. Was denken Sie?
Oh, ein herrliches Impromptu des menschlichen Witzes. Doch das beiseite, Kalb. Sie sprachen also mit dem Herzog.
20 Minuten und eine halbe.
Das gestehe ich und wissen mir also ohne Zweifel eine wichtige Neuigkeit.
Seine Durchleucht haben heute einen Merde-Dois-Biber an.
Man denke. Nein, Marschall, so habe ich doch eine bessere Zeitung für Sie. Dass Lady Milford Majorin von Walter wird, ist Ihnen gewiss etwas Neues.
Denken Sie, und das ist schon richtig gemacht.
Unterschrieben, Marschall, und Sie verbinden mich, wenn Sie ohne Aufschub dahin gehen, die Lady auf seinen Besuch präparieren und den Entschluss meines Ferdinands in der ganzen Residenz bekannt machen.
Oh, mit 1000 Freuden, mein Bester. Was kann mir erwünschter kommen? Ich fliege sogleich. Leben Sie wohl. In 3/4 Stunden weiß es, die ganze Stadt hüpft hinaus.
In dieser Szene aus Friedrich Schillers Kabale und Liebe von 1784 kommen 3 Personen des Hofes ins Spiel. Der kühl berechnende Präsident von Walter, hier vorgetragen von Martin Walser, der lächerliche Hofmarschall von Kalb, gelesen von Professor Dieter Borchmeier, und der Mann an der Spitze der höfischen Hierarchie, der Herzog. Dieser wird jedoch nur genannt und taucht im ganzen Stück nicht auf. Vielleicht, weil Schiller selbst, als er das Drama mit 24 Jahren schrieb, gerade auf der Flucht war vor einem Herzog, vor seinem württembergischen Landesvater Karl Eugen. Ein Despot sondergleichen. Schiller hatte ohne dessen Erlaubnis die von Herzog Karl Eugen gegründete militärische Pflanzschule verlassen, um sein Stück »Die Räuber« in Mannheim zu sehen. Die Folge? 14 Tage Arrest und, viel schlimmer, Schreibverbot.
»Bei Strafe der Kassation schreibt er mir keine Komödien mehr.«
Und noch einen Grund könnte es geben, warum ausgerechnet der Herzog in »Kabale und Liebe« nicht auftritt. Professor Dieter Borchmeier, Schiller-Experte und Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.
Die Kritik an dem Absolutismus, die richtete sich viel mehr gegen diese leitenden Minister und ihre Skrupellosigkeiten, gegen die Bürokratie des absolutistischen Staats als gegen die Fürsten selber. Denn man hat eigentlich immer versucht, noch mit den Fürsten zu einem Übereinkommen zu kommen. Man sagte immer, ja, wenn das der Fürst wüsste, nicht? Die Minister, das waren die Bösen. Und man hat immer versucht, die Staatsspitze ein bisschen außen vor zu lassen.
Der große Fiesling ist bei Schiller nicht der Herzog, sondern sein Untergebener, der Präsident. Dem ist jedes Mittel recht, um eine Ehe seines Sohnes Ferdinand mit Luise, der Tochter eines kleinbürgerlichen Musikus, zu verhindern. Eine solch skandalöse Verbindung würde all seine höfischen Karriereträume für seinen Sohn zerschlagen. Zunächst versucht er, seinen Sohn unter Druck zu setzen, indem er über den geschwätzigen Hofmarschall von Kalb überall verkünden lässt, Ferdinand heirate Lady Milford, die ehemalige Mätresse des Herzogs.
Der Präsident ist eine schwarze Seele, viel schwärzer als dieser harmlose Hofmarschall von Kalb, der ja im Grunde keiner Fliege etwas tun kann. Während der Präsident natürlich einer dieser in den Augen der Kritiker des absolutistischen Staats skrupellose Machtexistenz ist, nicht? Der natürlich eine durchdringende Intelligenz hat, ein Einser-Jurist, würde man heute sagen, der über Leichen geht.
Schiller stellt mit dem Präsidenten und dem Hofmarschall von Kalb 2 unterschiedliche Adelstypen vor. Der gut ausgebildete Präsident übernimmt wichtige Verwaltungsaufgaben für den Hof, Hofmarschall von Kalb hingegen dient allein der Darstellung des Hofes nach außen.
Der Hofmarschall von Kalb, der sagt ja mal zu ihm, Sie sind ein Studierter. Sie finden immer Ihren Job. Aber was mache ich? Wenn ich plötzlich aus der Gnade des Fürsten falle, dann bin ich nichts mehr. Ja klar, der hat ja nichts gelernt. Er kann ja nur intrigieren und repräsentieren. Was anderes kann er nicht.
Der junge bürgerliche Schiller wusste, wie es bei Hofe zuging. Seinen Landesvater Karl Eugen hat er auf der Karlsschule persönlich kennengelernt. Der Herzog zeigte sich dort als besessener Schulmeister, nahm selbst am Unterricht teil und kontrollierte jeden Vorgang an seiner Schule. Schiller wusste natürlich auch von den zahlreichen Mätressen, die sich sein Herzog hielt, von seiner protzigen, Unsummen verschlingenden Hofhaltung auf Kosten des Volkes und von seinem menschenverachtenden Handel mit Soldaten.
Sie, die im ehernen Busen niemals fühlten die Schrecken der Religion und gottgeschaffene, bessere Menschen hielten für Vieh, bestimmt zur Fron, die das Gewissen jenen mächtigen Kläger, der alle Schulden niederschreibt, durch Trommelschlag, durch welsche Trillerschläger und Jagdlärm übertäubt, die Hunde nur und Pferd und fremde Dirnen mit Gnade lohnten und Genie und Weisheit darben ließen, denn das Zürnen der Geister schreckte sie.
Friedrich Schubart, der Verfasser des Gedichts Fürstengruft, wurde von Herzog Karl Eugen ohne richterlichen Beschluss für Jahre eingekerkert. Doch Schillers Stück Kabale und Liebe ist nicht weniger angriffslustig als Schubarts Verse, besonders in der berühmt gewordenen Szene zwischen der adligen Lady Milford und einem Kammerdiener.
Seine Durchlaucht, der Herzog, empfehlen sich Milady zu Gnaden und schicken ihnen diese Brillanten zur Hochzeit. Sie kommen soeben erst aus Venedig.
Gib her. Mann, was bezahlt dein Herzog für diese Steine?
Sie kosten ihn keinen Heller.
Nichts? Du wirfst mir ja einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest. Nichts kosten diese unermesslich kostbaren Steine?
Gestern sind 7000 Landskinder nach Amerika fort. Die zahlen alles.
Was ist dir, Mann? Ich glaube, du weinst.
Edelsteine wie diese. Ich habe auch ein paar Söhne drunter.
Doch keine gezwungenen.
Oh Gott, nein. Lauter Freiwillige. Es traten wohl so etliche Vorleute Bursch vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe. Aber unser gnädiger Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen. Und die ganze Armee schrie, Juchi, nach Amerika!
Und ich hörte nichts. Ich merkte nichts.
Ja, gnädige Frau, warum musstet ihr denn mit unserem gnädigen Herrn gerade auf die Bärenhals reiten, als man den Lärmen zum Aufbruch schlug? Die Herrlichkeit hättet ihr doch nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Vater verfolgten. Und hier eine wütende Mutter lief, ihr saugendes Kind an Bajonetten zu spießen. Und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben auseinanderriss. Und wir Graubärte verzweiflungsvoll dastanden. Und den Burschen auch zuletzt die Krücken noch nachwarfen. In die neue Welt. Oh, und mitunter das polternde Wirbel schlagen, damit der Allwissende uns nicht sollte beten hören.
Noch einmal Professor Dieter Borchmeier.
Dieses Stück ist ja von einer unglaublichen Aggressivität. Das wäre später nach der Französischen Revolution gar nicht mehr möglich gewesen, das auf die Bühne zu bringen. Nur damals rechnete noch niemand mit einer Revolution. Und daher war eine solche radikale Kritik erstaunlicherweise noch möglich, obwohl Schiller dann bei den Aufführungen vielfach zensiert wurde.
Kabale und Liebe ist eine harsche Abrechnung mit dem Feudalabsolutismus, Wie es sich für ein bürgerliches Trauerspiel gehört, stellt Schiller der verdorbenen Welt des Adels die kleinbürgerliche Familie Miller gegenüber. Luise Miller und ihr Vater verkörpern die bürgerlichen Tugenden, Keuschheit, Frömmigkeit, Bescheidenheit, Opferbereitschaft, Ehrlichkeit. Kalkül und Berechnung werden der höfischen Welt zugeordnet. Hier ist die Heimat der Kabale, ein altes Wort für Intrige.
Also die Intrige gehört zur höfischen Zivilisation wie die Immobilienspekulation und überhaupt die Finanzspekulation zum Kapitalismus. Denn das höfische System ist ein System persönlicher Abhängigkeiten. Und das war ein ständiges Wettrennen um Status und Prestige. Und man musste immer aufpassen, dass man nicht aus diesem Interessengeflecht herausfiel, dass man plötzlich nicht mehr da war. Man musste also ständig seine persönlichen Chancen zu wahren suchen. Und dabei ist natürlich die Intrige das A und O. Man musste sich mit der Intrige Geltung verschaffen.
Aber nicht alle Adligen in Schillers Stück sind Intriganten. Ferdinand, der Sohn des Präsidenten, verachtet die höfischen Machtspielchen. In seiner leidenschaftlichen Liebe zur bürgerlichen Luise will er sogar die Schranken der Standesgesellschaft niederreißen.
Ich bin der Schuldige. Ich zuerst zerriss ihrer Unschuld goldenen Frieden. Sie werden mich an Stand, an Geburt, an die Grundsätze meines Vaters erinnern, aber ich liebe meinen Schluss und das Vorurteil. Wir wollen sehen, ob die Mode oder die Menschheit auf dem Platz bleiben wird.
Obwohl er eigentlich der Mann vom Stande ist, ist er viel revolutionärer als die Bürgerin Luise, die sich viel stärker an die Grenzen ihres Standes und an die gesellschaftlichen Bedingtheiten hält. Wobei nur eines deutlich ist, dass für Ferdinand die Liebe absoluten Wert hat und er bereit ist, im Namen seiner Liebe alles in Frage zu stellen, sich vom Vater zu lösen und von der Gesellschaft und von seiner Karriere ohnehin.
Hauptintrigant dagegen ist der bürgerliche Staatssekretär des Präsidenten mit dem sprechenden Namen Wurm. Er ist ein Kriecher, der vor dem Präsidenten den krummen Gang als wichtige Strategie bei Hofe rühmt. Mit den freiheitlichen Ideen von Ferdinand kann er überhaupt nichts anfangen. Für ihn ist Ferdinands Rede von Seelengröße und persönlichem Adel nur jugendliches Geschwätz. Wirklich wichtig sei es doch vielmehr am Hof, auf geschickte Weise seinen eigenen Vorteil zu ziehen. Ferdinands Hang zum Extremen, zum Großen und Abenteuerlichen müsse aber, so Wurm, trotz allem berücksichtigt werden. Und hätte der Präsident ein bisschen mehr Ahnung von der Psyche seines Sohnes, hätte er nicht versucht, seine Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Ein grober Fehler in den Augen des wesentlich raffinierter denkenden Wurm. Der Präsident war in die Wohnung der bürgerlichen Millers eingedrungen und hatte in Gegenwart seines Sohnes Luise eine Hure genannt. Er wollte ihr ein bisschen Geld geben, damit sie den Mund hielte. Das musste natürlich Ferdinands Widerstand hervorrufen und ihn gegen den Vater aufbringen. Jetzt schlägt Wurm dem Präsidenten einen besseren Plan vor. Einen Plan, der Ferdinands Charakter genau berücksichtigt. Eine teuflische Intrige.
Warum zeigten Sie Ihrem Sohne den Feind? Sie hätten den Roman von Seiten des Mädchens unterhöhlen sollen und das Herz ihres Sohnes behalten.
Wie war das zu machen?
Auf die einfachste Art.
Ich bin begierig.
Ich müsste mich schlecht auf dem Barometer der Seele verstehen oder der Herr Major ist in der Eifersucht schrecklich wie in der Liebe. Machen Sie ihm das Mädchen verdächtig. Wahrscheinlich oder nicht. Ein Gran Hefe reicht hin, die ganze Masse in eine zerstörende Gärung zu jagen.
Aber woher diesen Gran nehmen?
Luises Eltern werden verhaftet. Um sie frei zu bekommen, schreibt Luise, gezwungen von Wurm, einen Liebesbrief an Hofmarschall von Kalb, der Ferdinand zugespielt werden soll. Luise muss schwören, Ferdinand niemals die Wahrheit über diesen Brief zu sagen. Wieder kalkuliert Wurm die Denk- und Handelsweise seiner Opfer mit ein und nur deswegen kann seine Intrige funktionieren. Wurm weiß, dass Luise niemals einen Eid brechen wird. Ihre bürgerliche Erziehung verbietet es ihr.
Einen Eid? Was wird ein Eid, Frau?
Nichts bei uns, gnädiger Herr. Bei dieser Menschenart alles. Und sehen Sie nun, wie schön wir beide auf diese Manier zum Ziel kommen werden? Das Mädchen verliert die Liebe des Majors und den Ruf ihrer Tugend. Vater und Mutter ziehen gelindere Seiten auf und durch weich gemacht von Schicksalen dieser Art, erkennen sie es zuletzt noch für Erbarmung, wenn ich der Tochter durch meine Hand ihre Reputation wiedergebe.
Ich gebe mich dir überwunden, Schurke. Das Geweb ist satanisch fein. Nun ist die Frage, mit wem wir sie in Verdacht bringen müssen.
Wurm ist der Karrierist am Hof. Er denkt, mit seiner Intrige zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Zum einen macht er sich beim Präsidenten beliebt, zum anderen fällt so eine hübsche junge Frau für ihn ab, Luise, die er schon lange begehrt. Sein Plan scheint zunächst auch aufzugehen. Ferdinand läuft in die Falle. Er findet Luises angeblichen Liebesbrief an den Hofmarschall und stellt sie zur Rede. Luise bricht ihren Eid nicht.
Schriebst du diesen Brief?
Bei Gott. Bei dem fürchterlich Wahren. Ja.
Blind vor Eifersucht tötet Ferdinand jedoch am Ende die Geliebte und sich selbst. Erst im Angesicht des Todes sagt Luise Ferdinand die Wahrheit. Doch nun ist es zu spät. Das Gift, das Ferdinand ohne Luises Wissen in ihre Limonade gab, wirkt bereits.
Ferdinand, obwohl er sich so revolutionär gibt, hat er eigentlich doch auch etwas Despotisches in seinem Wesen. Das ist etwas sehr Zudringendes und du bist mein, sagt er zu Luise. Also ein Liebesbesitzanspruch, der eben zeigt, dass er doch den adligen Herrenmenschen nicht so ganz außen vor lässt, wie er glaubt. Auch er wiederholt, beruft er sich ja auch auf seinen Adel.
Und so ist nicht nur die höfische Intrige schuld am Scheitern der Liebenden, sondern auch Ferdinands Unbedingtheit. Er setzt seine Liebe absolut. Luise hingegen ist bereit zu verzichten. Sie sieht ein, dass die Standesgrenzen eine Verwirklichung ihrer Liebe unmöglich machen. Als Ferdinand ihr am dramatischen Höhepunkt des Stückes vorschlägt, gemeinsam zu fliehen und ein Leben fernab der ständischen Konventionen zu führen, lehnt sie ab. Ferdinand respektiert das nicht. Er will, koste es, was es wolle, Luise besitzen. Schiller selbst zu dieser Art von Liebe.
Wahre Größe des Gemüts führt oft nicht weniger zu Verletzungen fremder Freiheit als der Egoismus und die Herrschsucht, weil sie um der Handlung, nicht um des einzelnen Subjektes willen handelt.
Oder in den Worten des Psychoanalytikers Erich Fromm.
Kann man Liebe haben? Wenn man das könnte, wäre Liebe ein Ding, eine Substanz, mithin etwas, was man haben und besitzen kann. In Wirklichkeit gibt es nur den Akt des Liebens. Lieben impliziert, für jemanden zu sorgen, ihn zu kennen, auf ihn einzugehen, ihn zu bestätigen, sich an ihm zu erfreuen. Wird Liebe aber in der Weise des Habens erlebt, so bedeutet dies, das Objekt, das man liebt, einzuschränken, gefangen zu nehmen oder zu kontrollieren. Eine solche Liebe ist erwürgend, lähmend, erstickend, tötend statt belebend.
Auch für Luise bedeutet Ferdinand alles. Kein Wunder, Luise ist erst 16 und der gebildete, vornehme und zugleich himmelstürmende Ferdinand muss ihr wie ein Märchenprinz erscheinen. Da sie jedoch sieht, dass ihre Liebe im Diesseits nicht gelebt werden kann, will sie sie ins Jenseits verlegen. Sie will Selbstmord begehen. Ihr Vater soll Ferdinand einen Abschiedsbrief überbringen, in dem sie diesen bittet, sich auch zu töten. Im Jenseits, so denkt sie, werden sie wieder vereint sein.
Du bist verraten, Ferdinand, ein Bubenstück ohne Beispiel zerriss den Bund unserer Herzen. Aber ein schrecklicher Schwur hat meine Zunge gebunden und dein Vater hat überall seine Horcher gestellt. Doch wenn du Mut hast, Geliebter, ich weiß einen dritten Ort, wo kein Eidschwur mehr bindet und wohin ihm kein Horcher geht.
Warum sieht er mich so an? Lies er doch ganz aus, Vater.
Doch nun wird Luise mit einer weiteren besitzergreifenden Liebe konfrontiert, der Liebe ihres Vaters. Er hält sie vom Selbstmord ab, jedoch weniger um ihretwillen als um seinetwillen.
Höre, Luise, wenn du noch Platz für das Gefühl eines Vaters hast, du warst mein Abgott. Hier ist ein Messer. Durchstich dein Herz und das Vaterherz.
Oh, mein Vater. Was soll ich? Ich kann nicht. Was muss ich tun?
Wenn die Küsse deines Majors heißer brennen als die Tränen deines Vaters, stirb.
Vater!
Sowohl die absolutistische Liebe Ferdinands, die wiederum die höfische Intrige auslöst, als auch die grausam liebevolle Nötigung des Vaters führen zu Luises Tod. Für den bürgerlichen Miller kommt eine Verbindung von Luise und Ferdinand von Anfang an aufgrund der Standesunterschiede nicht in Frage. Am Ende des Stückes könnte er die Intrige aufklären. Stattdessen bestärkt er Luise darin, Ferdinand gegenüber den Brief an den Hofmarschall als den ihren auszugeben. Er will die Liebenden trennen, um Luise für sich zu haben. Deshalb heißt das Stück auch Kabale und Liebe. Beides gehört untrennbar zusammen. Zahlreiche Interpreten in der Vergangenheit legten ihren Schwerpunkt jedoch entweder nur auf die eine oder die andere Seite, entweder auf die Sozialkritik am Hofe oder auf die tragische Liebesbeziehung. Hans Hollmanns Berliner Inszenierung aus den 60er Jahren beginnt so.
Wenn der Vorhang hochgeht, sieht man erstens riesige Schnallenschuhe, zweitens dicke Waden in weißen Strümpfen, drittens eine Kniehose, viertens gespreizte Schenkel, fünftens einen silberverzierten blauen Rock mit roter Schärpe und dem Adlerorden. Das ist der Fürst, der Landesvater, eine korpulente Nachahmung Friedrichs des Großen, ein Despot in Riesengestalt. Sein Kopf, wenn er überhaupt einen hat, muss sich irgendwo in der Höhe des Bühnenhimmels befinden.
Zu Peter Steins Inszenierung zwei Jahre zuvor am Bremer Theater hingegen heißt es:
Als eigentliche Mitte des Stückes erscheint die geschädigte Beziehung zweier Menschen. Die sozialmotzige Unruhe im Stück kann Peter Stein nicht recht ernst nehmen. Er stellt fest, in Kabale und Liebe ist das Traurigste die Liebe.
Zu Schillers Zeit wurde das Stück zwiespältig aufgenommen. Das Kleinbürgertum war an der politischen Brisanz des Stückes wenig interessiert. Das Bildungsbürgertum monierte die pathetische Sprache. In Stuttgart wurde das Stück nach der ersten Aufführung von Herzog Karl Eugen verboten. Doch dem Einflussbereich dieses Herzogs war Schiller nun schon längst entflohen. Seine Flucht bedeutete für ihn zwar ein Leben in ständiger finanzieller und auch strafrechtlicher Unsicherheit, vor allem aber bedeutete sie ein selbstbestimmtes Leben. Noch einmal Professor Borchmeier von der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.
Auffallend, wenn man Schillers Vita betrachtet, ist, dass er eigentlich wenig Konzessionen gemacht hat an die Obrigkeit. Schiller war von einer erstaunlichen Unabhängigkeit seines Urteils. Aber Schiller wollte sich nicht anpassen. Auf der anderen Seite hatte er schon hohe Begabung zur Diplomatie. Aber gegenüber Fürsten zu weit zu gehen in seiner Devotion, das war Schillers Art nicht. Da hat Goethe sehr viel mehr dazu tendiert. Schiller war Schiller und nicht Schleimer.